Hey, bevor es losgeht mit unseren zwei neuen Folgen zu Autismus-Spektrum, drei Punkte. Punkt 1. In der Folge, die ihr gleich hört, also die einführende Folge mit der Fallgeschichte, da geht es am Anfang viel um medizinische Diagnosen aus unterschiedlichen Klassifikationssystemen. Wir haben viel darüber gesprochen, ob wir diesen Teil so ausführlich machen, weil wir Autismus weder als pathologisch verstehen, noch pädagogische Aspekte und vor allem Menschen unter Pathologien begraben wollen. Allerdings sind medizinische Diagnosen ein einflussreicher Teil der Wirklichkeit und die Klassifikationssysteme sehr unterschiedlich. Sie zu kennen, halten wir für wichtig und sehen sie als einen Teil im Kontext von Fachwissen, als einen Teil, der unbedingt in Frage zu stellen ist, aber auch als einen Teil von Fachwissen, das wir in der pädagogischen Praxis nicht immer ganz weit verbreitet sehen. Und das war für uns das wichtigste Argument, am Anfang so ausführlich zu sein. Zweitens, wenn wir schon über Diagnosen sprechen, dann ist ein wichtiges Thema Gender Gap. Bei Autismus und auch dann, wenn Autismus und ADHS kombiniert sind, da kann medizinische Diagnostik aufgrund von Rollenstereotypien gerade bei weiblich gelesenen Personen zu kurz greifen. Oder eben umgekehrt, männlich gelesene Personen bevorzugt mit den Diagnosen verbinden. Wir sind in viele Themen tiefer eingestiegen. In dieses leider nicht, das haben wir unvorsätzlich verpasst. Auf Instagram, da gibt es allerdings viele Menschen, die da tief eingestiegen sind. Und als subjektive Empfehlung darf ich ein Buch reingeben. Das kommt von Ellie Middleton und heißt Unmasked. The Ultimate Guide to ADHD, Autism and Neurodivergence. Dritter Punkt. In unserer zweiten Folge, die dreht sich komplett um Autismus-Spektrum und Schule, da sprechen wir mit Adrian Hesse. Er ist Autist und Co-Forscher an einem Wissenschaftsprojekt und wir haben die Wissenschaftlerin Mieke Sagrauske zu Gast, bei der es für ihren Weg eine große Rolle gespielt hat, dass zwei ihrer Geschwister autistisch sind und sie sehr viele Schleifen miterlebt hat, die ungünstig waren. Zum Beispiel in der Schule, zum Beispiel, wenn es um sowas wie Nachteilsausgleich geht. Gelebter Erfahrung und Perspektiven eine Stimme zu geben, die nah dran sind, das war uns wichtig. Wir hätten gerne auch eine Lehrkraft aus der Schule zu Gast gehabt, haben da aber leider keine Zusage bekommen. In diesem Sinne, you can't have it all, but you can now hear what we have. Erhellendes Hören und natürlich wie immer gerne kritische wie bestärkende Rückmeldungen wünschen sich für und von euch Menno Barmann und ich, Timo Grampes.
Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Hallo und willkommen in Folge 15 mit einem weiteren Thema, das ihr euch gewünscht habt. Das heißt Autismus-Spektrum. Und wir haben dazu sogar zwei Folgen für euch am Start. Diese, wie gewohnt, mit einer Fallgeschichte und eine zweite, die sich schwerpunktmäßig um Schule dreht und aktuelle Forschung dazu, was autistische SchülerInnen in der Schule brauchen und welche Behinderungen sie dort erleben. Ich bin Timo Grampes, Journalist und spreche mal wieder, immer noch und vermutlich noch für lange Zeiten mit Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann.
Hallo Herr Grampes.
Am Anfang steht die Definition und die Differenzierung zwischen medizinisch-pathologischer Beschreibung und dem, was Menschen im Autismus-Spektrum selbst beschreiben. Die Netzwerke, die die Menschen sich da aufgebaut haben, die Geschichte dazu, die als Geschichte lesbar sein kann, immer mehr selbst zu Wort zu kommen und nicht andere über sich sprechen zu lassen, die ist wirklich brennend interessant. Die ist aber eher was für einen 17-stündigen eigenen Podcast, um die näher zu durchleuchten. Wir empfehlen an dieser Stelle was zu lesen, nämlich Pädagogik bei Autismus, eine Einführung von Georg Teunissen und Mieke Sagrauske, stellen einen Link in unsere Shownotes, freuen uns drüber, dass Mieke Sagrauske in der Schulfolge zum Thema Autismus-Spektrum zu Gast ist bei uns und spannen den Bogen jetzt zur Definition, angefangen mit dem sehr wichtigen und einflussreichen ASAN, kurz für Autistic Self-Advocacy Network, aus den USA. Ein Netzwerk ist es von und für Personen aus dem Autismus-Spektrum, das, Herr Baumann, bei allen individuellen Unterschieden, welche Gemeinsamkeiten für autistische Personen formuliert.
Als erstes formuliert das ASAN ja ganz klar, dass Autismus keine Krankheit ist, die geheilt oder behandelt gehört, sondern eine Form von Weltwahrnehmung, Wahrnehmungsverarbeitung, neurokognitiven Prozessen, die innerhalb der Vielfalt des menschlichen Daseins einen gewissen Prozentsatz der Menschen einfach betrifft. Und die Selbstvertretung weist eben sehr stark darauf hin, dass es da eine Spannweite gibt. So, und dann natürlich die Gemeinsamkeiten. Ja, es sind Besonderheiten der Wahrnehmung dieser Welt. Es sind Besonderheiten der Wahrnehmung besonders sozialer Interaktionen. Das sind natürlich alles Dinge, die auch in dieser Definition drin sind. Aber das Wichtige ist eben, dass diese Dinge auf einer Dimension gedacht werden, wo man sagen muss, im Grunde genommen bewegt sich jeder Mensch in einem gewissen Autismus-Spektrum.
Ich würde gerne nochmal auf die Definition zurückkommen und diese Einzelpunkte ein bisschen rausarbeiten. Welche gemeinsame Klammer betonen die? Was sind das für Punkte?
Ja, im Grunde genommen gibt es da durchaus eine Schnittmenge auch zu den medizinischen Kategorien, nur dass der ASAN eben diese Vielfältigkeit von Möglichkeiten betont. Aber es ist natürlich die besondere Wahrnehmung, die wird natürlich integriert. Menschen, die sich dem Autismus-Spektrum zuordnen lassen, nehmen die Welt und ganz besonders auch soziale Interaktionen offenbar anders wahr. Entweder die Hyposensibilität, besonders bezogen auf sensorische Reize, oder aber auch die Hypersensibilität, das heißt, sie nehmen entweder zu viel, zu detailliert wahr und neigen dazu, sich zu verlieren, oder aber sie reagieren auf Reize, die andere Menschen als bedeutsam einsortieren, erstmal gar nicht. So, natürlich gibt es Besonderheiten auch in der Sprachentwicklung, ganz besonders auch in der expressiven Sprache ist es häufig ein Thema, die Stimmmelodie, die Betonung und solche Dinge zeichnet Menschen mit dem Autismus-Spektrum auch in der Selbstdefinition aus, dass sie zu restriktiven oder repetitiven Verhaltensweisen oder Interessen neigen, also dass sie entweder Dinge immer und immer wieder wiederholen, weil das offensichtlich eine Sicherheit gibt oder für sie ein Stimulus ist, der gut tut, und mit diesen Kriterien ist die Selbstbeschreibung des ASAN sehr, sehr dicht eigentlich an der Beschreibung des Autismus-Spektrums auch des DSM-5 dran. Es ist nur eben, wie gesagt, dieser veränderte Blickwinkel, dass es eben darum geht, das sind alles Dimensionen, in denen es eine Vielfalt bei Menschen gibt. Und es ist nicht eine Dimension, wo man sagen kann, normal ist eins und gestört ist zwei.
Stärken und spezielle Interessen sind jedenfalls schon auch ein besonderer Punkt, ne? Und das Lernverhalten, spezielle Denkweisen, motorische Besonderheiten, das steckt da alles so drin in dieser ASAN-Definition. Jetzt haben Sie schon angesprochen, diesen Vergleich, ja? Also wenn wir das mit dem dominierenden psychiatrischen Klassifikationssystem der USA abgleichen, mit der 5. Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM-5. Wo sind die Schnittmengen zur ASAN-Definition und wo sind die Unterschiede?
Also eine Schnittmenge liegt da in den Besonderheiten, zum Beispiel in der sozialen Kommunikation und Interaktion, wobei eben der DSM-5 da den Schwerpunkt auf die Defizite legt. Er beschreibt es als Defizit in sozialer Kommunikation, bis hin zu, dass immer noch Formulierungen auftauchen wie hat kein Interesse an sozialer Interaktion. Und das ist, wenn man sich anguckt, wie Menschen mit Autismus sich selber wahrnehmen, ja auch mittlerweile klar belegt haben, das ist natürlich Unsinn. Das ist eine Fremdzuschreibung von Menschen, Ärzten oder auch anderem Fachpersonal, die merken, das Kind nimmt zum Beispiel keinen Augenkontakt auf, weil das Kind natürlich irgendwie in einer anderen Weise Kontakt aufnimmt oder vielleicht auch den Kontakt gar nicht aushält. Das ist natürlich eine völlig andere Dimension. Die restriktiven, repetitiven Verhaltensweisen, sowohl motorisch, was so zum Beispiel die typischen Stereotypien angeht, die sind ja besonders bei schwer ausgeprägten Autismusformen sehr, sehr häufig, die greift der DSM-5 mit auf, das ist völlig klar. Aber auch da wird es eben dargestellt mit dieser Defizitbrille, ich muss quasi feststellen, ab wann ist eine Sache nicht mehr normal. Und es gibt im DSM-5 das Muss-Kriterium soziale Interaktion, wird beschrieben als Mangel an Gegenseitigkeit, Defizit im nonverbalen Verstehen und im nonverbalen Verhalten und Defizit in der Aufrechterhaltung und Verständnis von Beziehungen. So, das sind Muss-Kriterien. Die muss ich ganz klar feststellen. Und dann gibt es noch die Kann-Kriterien, wo es dann immer so schön heißt, 2 aus 4. Also da gibt es einen Kriterienkatalog. Das sind eben diese Aktivitäts- und Interessenmuster oder eben auch besonders die Inselbegabungen. Ich habe mal mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der hat sich so für Vulkanausbrüche interessiert, dass er mir erklären konnte, wo wir uns aufhielten, war der nächstgelegene Vulkan, der Vesuv. Und wenn der mit der Kraft des Mount St. Helens von 1980 ausbrechen würde, dann ein Gesteinsbrocken uns auf den Kopf fallen könnte oder nicht. Also das hat er ausgerechnet. Das sind so diese speziellen Geschichten. Er begegnete mit einem Fahrradhelm, dann hat er es ausgerechnet und nahm den Fahrradhelm ab. Und ich habe gedacht, du rechnest mit einem Gesteinsbrocken, der vom Vesuv hierher fliegt und du glaubst, dass ein Fahrradhelm schützt. Mit 8 Jahren, wo man auch merkt, das magische Denken war also völlig normal. Auch so dieses Festhalten an Ritualen oder Widerstand gegen Veränderungen ist auch eines dieser Kann-Kriterien und eben im sensorischen Bereich die Hyper- oder Hyposensitivität, das heißt, das zu viel oder zu wenig wahrnehmen. Das ist ein Thema, was viele Familien uns auch schildern, gerade zum Beispiel im Bereich des Essens. Dann hat man gerade eine Salami von einem Supermarkt gefunden, die ist essbar. Und dann muss man aber aufgrund von Eile oder sowas in einen anderen Supermarkt springen und kauft eine Salami, die aus Sicht des Erwachsenen ganz genau wie die andere schmeckt, aber für den autistischen jungen Menschen ist sie unessbar. Oder so Dinge, die so sehr unterschiedliche Konsistenz haben, Tomaten zum Beispiel, können eine große Herausforderung sein. Sie beginnen mit einer knackigen Schale und sind dann innen weich. Und das sind so Punkte, wo man sagen kann, da ist in dieser Wahrnehmung, sehen wir häufig Veränderungen. 2 Kriterien müssen gegeben sein und es muss in der frühen Kindheit beginnen und es muss das Alltagsleben ernsthaft beeinträchtigen. Auch das ist ein Muss-Kriterium. Und was eben auch nochmal so der Unterschied im DSM-5 ist, ist, dass zum Beispiel da noch drin steht, die Verhaltensweisen dürfen nicht durch ein anderes Phänomen genauso gut erklärbar sein. Und das ist natürlich kritisch. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, einige dieser Verhaltensweisen kann ich auch durch ein Trauma erklären. Natürlich gibt es junge Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die traumatisiert sind. Und das hieß im DSM-5, ich darf die Diagnose nicht mehr stellen, weil es ist durch was anderes besser erklärt. Das funktioniert in der Realität zum Glück nicht. Aber das theoretische Konzept des DSM-5 sagt, wenn es durch was anderes genauso gut erklärbar ist, dann nicht Autismus. Das ist natürlich eine theoretische Setzung.
Die Frage ist ja auch, gibt es je eine Diagnostik, wann und wo setzt sie an? Wenn ich als erwachsener Mensch auf eine lange Lebensgeschichte zurückgucke, wie läuft die Rekonstruktion mit Blick auf die Kindheit? Also da machen sich ja sehr viele Falltüren auf. Wir schwenken noch von der DSM-5 zur ICD-10, also für uns maßgeblich als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland, ist ja die ICD-10, die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification. Wie unterscheidet sich der Blick auf Autismus-Spektrum wiederum zur DSM-5, gegebenenfalls auch zur ICD-11 in der Entwurfsfassung?
Genau, der ICD-11 wird nämlich spannend. Also der ICD-10 ist noch sehr klassisch. Wie habe ich es in einem Kommentar gelesen? Das ist eine Einteilung der 90er Jahre auf dem Wissen der 70er Jahre. So, da sind noch relativ klassisch diese 3 Bereiche abgegrenzt. Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus. Bei Asperger-Syndrom gilt, ein erheblicher Teil der jungen Menschen weist kognitive Problematiken auf, aber es kann auch bis zur Hochbegabung hochreichen. Asperger-Autismus zum Beispiel ist nicht zwangsweise eine Beeinträchtigung der Sprache. Es gibt Besonderheiten in der Sprachentwicklung, aber im ersten Augenblick können die Kinder sprachlich sehr, sehr kompetent wirken. Also Asperger-Syndrom ist am ehesten so das, was man heute so unter Autismus-Spektrum vor Augen hat, wenn man so an Menschen wie Wayman oder sowas denkt. Während der frühkindliche Autismus eine Entwicklungsstörung ist, die in der Regel im 2. Lebensjahr einsetzt, Menschen mit frühkindlichem Autismus, die diese Diagnosekriterien erfüllen, sprechen zum Beispiel sehr, sehr häufig nicht, reagieren wenig auf Sprache. Man hat lange, lange Zeit auch viele Autisten als taub diagnostiziert und hat hinterher festgestellt, es ist völlig falsch. Sie reagieren nur auf andere Laute, weil sie eben nicht sensitiv zum Beispiel für menschliche Stimme sind oder weil sie zum Beispiel auch sehr laute Geräusche sehr reizvoll finden oder solche Dinge. Der frühkindliche Autismus war in der Regel eine sehr, sehr, sehr schwere Form der Beeinträchtigung. Fiel deswegen auch sonderpädagogisch gesehen zum Beispiel relativ eindeutig in den Bereich der geistig behinderten Pädagogik. Und der atypische Autismus, da war immer schon die Kritik, das war so ein bisschen das Sammelbecken. das war so ein bisschen das, wo man dann später im DSM-5 und jetzt auch im ICD-11 sehr konsequent sagen wird, wir nennen es das Autismus-Spektrum. Das hat man früher da reingepackt. Soziale Beeinträchtigungen liegen da, Blickkontaktbeziehungen halten, alles schwierig, aber wir haben keine andere Erklärung, also machen wir jetzt mal einen atypischen Autismus draus, was auch von Anfang an kritisiert wurde.
Und die nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung?
Die nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung, da war ja immer so ein bisschen der Streit, ob das jetzt wirklich zum Autismus gehört oder ob es eine nicht näher beschriebene tiefgreifende Entwicklungsstörung ist. Diejenigen, die therapeutisch und pädagogisch mit Autismus gearbeitet haben, haben sich immer dazu entschieden, nehmen wir rein. Aber in letzter Konsequenz war es ja eigentlich auch vom frühkindlichen Autismus sehr schwer abzugrenzen. Auch völlig unklar war die Differenzierung zum Beispiel zum Mutismus, also Kinder, die sozial interagieren, aber nur sehr selektiv sprechen. Also Mutismus ist selten komplett, sondern meistens selektiver Mutismus. Das heißt, die Kinder haben zum Beispiel einen Elternteil, mit dem sie reden, oder einen Vertrauten, mit dem sie reden, aber sonst reden sie nach außen gar nicht. Auch da gab es vielfältig Unklarheiten und viele Kinder mit Mutismus sind als autistisch diagnostiziert worden und umgekehrt. So, also das war alles nicht so scharf. Man hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese Versuche in eine starre Kategorie mit Ausschlusskriterien und Einschlusskriterien und einer ganz klaren Marke 5 von 6 Kriterien erfüllt, dann ist die Diagnose zu stellen, dass das in dieser Schärfe nicht die Realität abbildet, war eigentlich sehr schnell klar. Trotzdem hat sich diese Einteilung über 30 Jahre gehalten. Und trotzdem habe ich diverse Situationen erlebt, auch im interdisziplinären Zusammenspiel, wo am Ende völlig klar auf dem Tisch liegt, wir können es nicht kategorisieren, also müssen wir jetzt abwägen, was ist sinnvoller, Asperger oder atypischer Autismus. Aber wir haben es nicht scharf. Das war mehr der Regelfall als die Ausnahme.
Und das heißt, mit Blick auf ICD-11, auf welchen Stand versetzt die uns?
Na, die ICD-11 hat einige interessante Besonderheiten. Das erste ist, die ICD-11 erlaubt zum Beispiel die Komorbidität mit ADHS. Das war vorher ein Ausschlusskriterium. Und zwischen Asperger-Syndrom und ADHS gibt es eine hohe Überschneidung in den Symptomen. Und jetzt kann man einfach sagen, entweder ja, wahrscheinlich ist beides, oder aber man kann auch sagen, wir wissen es nicht so genau. Also die ICD-11 setzt natürlich auch auf den Begriff des Autismus-Spektrums. Das finde ich auch schon mal ein Fortschritt. Und sie setzt keine Mindestanzahl von Symptomen fest, wie es der DSM-5 macht und wie es der ICD-10 ganz klar macht, sondern wenn ich ein ausgeprägtes Bild habe, was Kernkriterien des Autismus erfüllt, dann muss ich nicht irgendwie skalieren, sondern kann ich sagen, jawohl, ich stelle diese Diagnose. Das ist auch meiner Ansicht nach ein Vorteil. Problem ist, es wurde eine Sammelkategorie geschaffen. Jetzt heißt die soziale pragmatische Kommunikationsstörung. Und keiner weiß so genau, was das werden soll. Und was von Seiten auch gerade des ASEN, aber auch anderen psychiatrischen Verbänden kritisiert wird, ist, es gibt eine Unterteilung in 7 Kategorien, die sich ausschließlich nach Sprache und kognitiven Defiziten richtet. Das heißt, es gibt Autismus-Spektrum-Störung mit schwerer kognitiver Beeinträchtigung ohne Sprachbeeinträchtigung. Mit leichter kognitiver Beeinträchtigung ohne Sprachbeeinträchtigung. Und so weiter und so fort, bis man alle 7 Kombinationen durch hat. Erstens, ist es wirklich Sprache und Kognition das Zentrale oder müsste man nicht auf soziale Wahrnehmung setzen? Pädagogisch gesehen ist Autismus mit Sicherheit schwerpunktmäßig eher im Bereich der sozialen Orientierung zu sehen als im Bereich Sprache und Kognition. Und der zweite Punkt ist, durch diese Fixierung auf Sprache und Kognition, ja, werde ich auch wieder unendlich viele Fälle haben, die ich nicht scharf eingegrenzt kriege und wo ich Entwicklungsmöglichkeiten von vornherein beschränke. Wo ich also von vornherein eine Hypothese dazu äußere, was einem Menschen möglich wäre, wenn er sich in einer Welt bewegen würde, in der er sich gut orientieren könnte.
Jetzt wird schon klar, je mehr sich der Raum mit der medizinischen Sichtweise und dem Begriff Störung füllt, desto mehr reproduziert man gewisse Logiken auch irgendwie. Auf der anderen Seite, es sind natürlich Logiken, mit denen autistische Menschen konfrontiert sind, Beschreibungen, mit denen sie konfrontiert sind. Auch in der Fallgeschichte werden wir sehen, das wird auftauchen. Deswegen ist es aus meiner Sicht schwer, diesen Teil wegzulassen, der ein Teil von Beschreibung eben ist. Ich habe aber schon Diskussionen erlebt mit dem Tenor, diese ganzen medizinischen Ziffern und Diagnosen, die sind für pädagogisches Handeln doch total irrelevant. Was ist denn aber umgekehrt gedacht, die Relevanz dieser Ziffern und Diagnosen für pädagogisches Handeln, beziehungsweise was kann die Relevanz sein?
wir haben eine Institutionalisierung von Hilfen und von Hilfeprozessen und die braucht eine gewisse Logik, die der medizinischen Logik folgt, was zum Beispiel Antragstellung angeht. Das sind übrigens auch kritische Prozesse. Wir sehen zum Beispiel, dass die Diagnose Asperger-Autismus nach ICD-10 sehr unproblematisch zur Feststellung des Paragraphen 35a im SGB 8 führt und damit sehr schnell zur Bewilligung eines Schulbegleiters. Und durch diesen Prozess sehen wir im Moment auch einen sprunghaften Anstieg dieser Diagnosen. Und was ich kritisch finde, ist, Sie können ganz schnell finden, wie Sie die Child Behavior Checklist auszufüllen haben, damit Sie diese Diagnose kriegen. Wir müssen in unserer Logik kategorisieren, damit Menschen Unterstützung kriegen. Und für Menschen aus dem Autismus-Spektrum kann eine Schulbegleitung Gold wert sein. Während das ist zum Beispiel ein Unterschied. Bei Menschen mit ADHS kann es sehr problematisch sein, wenn zu viele Erwachsene im Raum sind. Die brauchen eine Fokussierung. Und wenn dann diese Diagnosen aus einer Antragslogik heraus verballhornt werden und man sich im Internet als Eltern darüber informieren kann, weil der Goldstandard ist immer noch das Elterninterview in der Diagnostik, weil was will ein Arzt in 2 Stunden beobachten, was die Eltern ihm nicht erzählen? Und wenn dann aber im Internet es Anleitungen gibt, wie ich den Diagnoseprozess so manipuliere, dass die Wunschdiagnose rauskommt, dann haben wir einen gesellschaftlich problematischen Prozess. Das Ei haben wir uns selber gelegt. Das ist völlig klar mit dieser Logik, dass wir eben Hilfe nicht individualisieren. Und das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist der Störungsbegriff des ICD-10 und die Unterteilung in Asperger, frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und auch die Vorgängervarianten. Ich erinnere daran, Sigmund Freud hat die Hypothese vertreten, Autismus sei die Folge einer lieblosen Mutter. Das ist nicht nur eine frauenfeindliche Diagnostik, sondern es ist eine Hypothese, mit der vielen Familien und Kindern massivste Gewalt angetan wurde. Ähnliche Traditionen haben sich fortgesetzt, auch in der Pädagogik. Wir hatten in den 80er Jahren einen Ansatz aus den USA von Doman und Delacto, wo man jeden Tag 2x täglich ein 5-stündiges Training mit Kindern absolviert hat, wo man die Kinder in Positionen und in Krabbelbewegungen und in Koordinationsübungen reingezwungen hat. Die haben sich in der Regel gewehrt. Also die Eltern, die das probiert haben, waren übersät mit Kratz- und Bisswunden. Also man kann sagen, dort wurden strukturell Eltern als Therapeuten missbraucht und Kinder misshandelt. Und wenn man dann zur Sprechstunde ging und das Kind hat keine Fortschritte gemacht, dann wurde man aus dem Programm ausgeschlossen, weil man hat ja nicht richtig mitgemacht. Weil hätte man richtig mitgemacht, hätten die Kinder Fortschritte gemacht. Und solche Ansätze gab es. Die Festhaltetherapie ist im Autismus-Spektrum erfunden worden. Das heißt, Kinder wurden gegen ihren Willen zwingend festgehalten, in der Annahme, wenn man das nur lange genug tut, geben die irgendwann ihren Widerstand auf. Das stimmt auch, die geben ihren Widerstand auf. Und dann würden sie soziale Interaktion aushalten lernen. Und in der neueren Variante, solche Dinge tun wir heute zum Glück nicht mehr so richtig. Aber natürlich haben wir auch, und leider gerade unter Pädagogen und in Beratungsstellen sehr, sehr beliebt, Ansätze der Verhaltenstherapie, wo autistische Syndrome und Symptome verhaltenstherapeutisch wegtrainiert werden sollen. Ich kenne keinen Betroffenenverband, der sagt, ja, yeah, super Idee. Wir wissen auch da, dass viele Kinder unter diesen Therapieformen leiden. Sie sind aber nicht unbeliebt und sie werden nach wie vor werden Trainings angeboten. Und deswegen finde ich diesen Schritt zum Autismus-Spektrum und die Anerkenntnis, dass es ein angeborenes Anderssein der sozialen Wahrnehmung ist, finde ich unendlich wichtig. Also wir müssen unser Verständnis von Autismus auch aktualisieren, weil Eltern, die erleben, wie ihr Kind im Alltag immer wieder an Grenzen stößt, natürlich auch anfällig sind aus der Hoffnung, ich muss alles für mein Kind tun, für genau solche Heilsversprechen und dann eben therapeutische Methoden, die nicht funktionieren.
Das heißt also, im pädagogischen Feld sollte ich aware sein, dass es eine große Geschichte unzielführender, milde formuliert, therapeutischer Ansätze gibt, mit denen Familien auch schon Erfahrung gemacht haben können. Und dass das auch ein Teil der Geschichte ist, ein Teil von schmerzhafter Erfahrung, den es wichtig ist, präsent zu haben.
Genau. Und das reicht bis hin zu, dass es in diesen verhaltenstherapeutischen Ansätzen auch Überlegungen gibt, zum Beispiel den Gruppenalltag einer Wohngruppe für autistische junge Menschen so durchzustrukturieren, dass er den ganzen Tag eigentlich nur Training bedeutet. Und das muss man leider sagen, gerade Pädagogik, auch Jugendhilfe hat eine hohe Empfänglichkeit für verhaltenstherapeutische Methoden, weil sie so klar sind. Und ich habe ja grundlegend kein Problem mit Verhaltenstherapie, aber man muss sich immer überlegen, und das ist ein Thema, das diskutieren wir hier gemeinsam seit Folge Nummer 1. Es gibt Menschen, die nehmen die Welt aufgrund ihrer Biografie und ihrer Gehirnentwicklung, die natürlich in einer Biografie passiert, auf eine bestimmte Art und Weise wahr und handeln in dieser bestimmten Art und Weise vollkommen schlüssig und logisch. Und dem mit Zwang und Gewalt zu begegnen, kann nie zum Erfolg führen. Also im Grunde genommen sind Menschen aus dem Autismus-Spektrum nur das überspitzte und anschaulichste aller Beispiele dafür, was wir hier seit Folge 1 immer wieder versuchen zu vermitteln. Dass es immer nur Wege gibt mit der individuellen Entwicklung des jungen Menschen, ob die jetzt traumaverzerrt oder bindungsverzerrt oder durch eine neurologische Geschichte ist. Wir müssen immer einen Weg finden, wie der junge Mensch mit seiner Wahrnehmung von Welt möglichst viel Orientierung, Selbstständigkeit und Teilhabe gewinnen kann. Und das ist ja der Inklusionsbegriff, der meiner Ansicht nach für Menschen mit störenden Verhaltensweisen immer gilt. Und ob die Ursache jetzt neurokognitiv oder aber eben biografisch erworben und sekundär neurokognitiv ist, das ist letztlich völlig egal. Und das ist eine Veränderung übrigens im ICD-11. Autismus-Spektrum als erworben im Laufe des Lebens zu betrachten, allerdings nicht aufgrund von Trauma oder sowas, das ist natürlich klar, aber zum Beispiel aufgrund von anderen entzündlichen Erkrankungen des Gehirns oder in Verbindung mit schweren Unfällen oder sowas. Auch das wird nicht mehr zwangsweise voneinander abgegrenzt, sondern der IC-11 erkennt an, dass auch im Laufe des Lebens Dinge passieren können, die mein Gehirn so verändern, dass ich hinterher eine vollkommen andere Wahrnehmungsstruktur habe und dass das ins Autismus-Spektrum fallen kann. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Veränderung.
So, bevor wir jetzt 3 Schritte pädagogisch nach vorne machen, machen wir nochmal 20 zurück vielleicht und knüpfen verhaltenstherapeutisch an. Wo wir schon bei Freud waren, ist auch die ABA, die Applied Behavior Analysis, der Rede und Einordnung, denke ich, noch wert. Da lassen sich sehr viele sehr kritische Beschreibungen zu finden. Was bedeutet die ABA und wie ist sie einzuordnen?
Die ABA ist im Prinzip auch so der Versuch, Trainingselemente und Belohnungselemente in den Alltag zu integrieren. Im Grunde genommen das alte lerntheoretische Prinzip, der Therapeut macht Verhalten vor, leitet, und da kommt dann drauf an, wie invasiv geht der Therapeut tatsächlich vor. Es gibt Therapeuten, die da weit zurückrudern, es gibt Therapeuten, die da noch sehr, sehr offensiv reingehen und sagen, nein, wir ziehen das durch, wir bis hin zur Führung der Hand, wenn man zum Beispiel Zähneputzen nimmt, gibt es durchaus in der ABA auch ein Spektrum von ich mache es vor, leite das Kind an, bis hin zu Menschen, die sagen, ich nehme die Hand des Kindes und putze ihm die Zähne. Also da ist das Spektrum drin, wobei ich glaube, die Mehrheit neigt früher oder später doch eher zu Letzterem. Und dann wird hinterher, nachdem das Kind dann unter Führung des Therapeuten das erwünschte Verhalten gezeigt hat, belohnt. Also es wird wirklich ganz klar versucht, Alltagskompetenzen, Sprachkompetenzen, spielerisches Verhalten mit dem Kind zu trainieren. Pädagogisch nicht unattraktiv, weil man kann was tun. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass es eine gewisse Evidenz gibt, dass die Kinder in diesen Bereichen, die man dann trainiert hat, Fortschritte machen. Also ein Fortschritt, das Kind kann dann hinterher zum Beispiel Zähne putzen, bedeutet noch nicht eine Steigerung der Lebensqualität. Wenn dieser Fortschritt nur aus sehr negativen Erfahrungen, und es gibt viele Menschen, die das beschreiben, dass dieses Training für sie sehr, sehr, sehr negative Erfahrung war, die Lebensqualität wirklich senkt, und nur aus, dann kriege ich die Belohnung. Belohnungslernen ist sowieso so eine etwas kritische Sache im psychosozialen Bereich. Menschliches Sozialverhalten funktioniert eigentlich anders. Und von daher gibt es eine sehr, sehr große Kritikbewegung, und ich würde mich dieser Kritik anschließend ganz eindeutig, dass man sagen kann, Neurodiversität ist nichts, was durch Training, durch Belohnung, durch immer wieder Üben abgebaut werden muss, sondern wir müssen damit leben, lernen, dass diese Kinder andere Orientierungsfunktionen haben. Und ja, das hat seinen Preis, wie wir gleich im Fallbeispiel sehen werden. Aber die entscheidende Frage ist immer, wie gestalten wir einen Alltag, sodass mehr Orientierung gelingt. Und ABA probiert einen Trainingsrahmen, damit das Kind hinterher erwünschtes Verhalten zeigt. obwohl wir wissen, dass Menschen, die das durchlaufen haben, darunter leiden.
Inklusive in den Anfangsjahren, so beschreiben das Teunissen und Sagrauske, aversive Behandlungsmethoden wie aufs Knie legen und Schlagen und Elektroschocks. Das war der Anfang.
Genau, und das ist immer die Frage, können sich pädagogische Konzepte eigentlich aus solchen Traditionen wirklich lösen? Ich bin da skeptisch. Ja, ich kenne keinen Pädagogen, der heute noch Elektroschocks einsetzen würde. Aber die Denkweise, das erwünschte Verhalten muss sich durchsetzen, die ist aus solchen Ansätzen nicht rauszukriegen. Von daher bin ich doch immer auch gerne für den radikalen Schnitt.
Und auch das Wort ganzheitlich davor zu setzen, ändert nicht zwangsläufig etwas in der Sache und in der Umsetzung.
Ja, das ist das neue Bullshit-Bingo. Vor 10 Jahren hätte man systemisch davor gesetzt. Jetzt setzt man ganzheitlich davor. Und damit macht man natürlich ernstzunehmende Konzepte, zum Beispiel von Ganzheitlichkeit in der echten Psychosomatik, in der wissenschaftlich validierten Psychosomatik oder auch systemische Konzepte auch kaputt, indem man diese Vorsilbe überall davor setzt.
Jetzt ist im Zusammenhang mit Menschen im Autismus-Spektrum und der Geschichte ihres Empowerments ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir haben schon angerissen die Neurodiversitätsbewegung bzw. das Neurodiversitätsparadigma. Mit der Grundannahme Autismus-Spektrum bedeutet eben nicht Krankheit. Menschliche Gehirne sind unterschiedlich neuronal vernetzt und neurobiologische Unterschiede sollten anerkannt werden. Gleichwohl gibt es eben Menschen, die zählen zur Mehrheit, neurotypisch, und andere zur Minderheit, neurodivergent. Und das ist das Spannende, was dahinter aufklappen kann. Wir sind eben nicht nur alle unterschiedlich, sondern wir können auch mal drüber sprechen, wie die Mehrheit mit der Minderheit umgeht und diesen Umgang machtkritisch in Frage stellen. Herr Baumann, wenn Sie an Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum denken, die Sie als Pädagoge kennengelernt haben, wie erleben Sie den Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Systemen?
Das kommt jetzt darauf an, was Sie als pädagogisches System bezeichnen. Die Systeme, in denen ich arbeitstechnisch mein ganzes Leben unterwegs war, waren ja in der Regel dann schon auch Kontexte, in denen die jungen Menschen, mit denen ich konfrontiert wurde, große soziale Anpassungsschwierigkeiten hatten, die oft in Komorbidität auch mit anderen familiären Faktoren dazu geführt haben, dass zum Beispiel Familiensysteme zusammengebrochen sind und das nicht tragen konnten. Die vielleicht ohne diese Besonderheiten auf einem gewissen Level funktioniert hätten. So. Und was ich natürlich auch vielfach erlebt habe, waren aber eben auch junge Menschen, und da sind wir wieder beim Kernthema unseres Podcasts, wo das pädagogische System es nicht rechtzeitig erkannt hat oder falsch eingeordnet oder mit falschen Methoden darauf reagiert hat und probiert hat, die jungen Menschen ins System hineinzuzwingen, und wo dann aufgrund dieser Situationen alles so derartig eskaliert ist, dass die Situation am Ende gar nicht mehr tragfähig war. Gibt so ein Sonderphänomen, ob das dem Autismus zuzuordnen ist oder nicht, wird wissenschaftlich noch diskutiert, aber das wird mit PDA abgekürzt, also Pathological Demand Avoidance, also Menschen, die sich wirklich radikal jeglichen Anforderungen, Regeln und jeglichen sei du das Kind und ich der Erwachsene widersetzen. Und das oft sehr, sehr früh. Und das ist ein Phänomen, das als Symptomkomplex schon sehr lange beschrieben ist. Das heißt, es ist eine Zusammenfassung von 8, 9 Dingen, die sehr oft gemeinsam auftreten. Da es eine sehr hohe, eindeutige Komorbidität mit Autismus gibt, hat man es lange nur unter Autismus diskutiert. Mittlerweile diskutiert man, ob es vielleicht auch einfach ein unspezifischer Symptomkomplex ist. Da ist die wissenschaftliche Diskussion noch nicht am Ende und ich will mich da auch nicht positionieren. Bei diesem Phänomen habe ich zum Beispiel Familien erlebt. Das Kind war 14, 15. Die sind jahrelang durch Erziehungsberatung gedrillt worden. Immer mit der Aussage, sie müssen konsequenter sein, sie müssen konsequenter sein. Das Verhalten des Kindes muss auch mal Folgen haben und. Womit man eigentlich diesen Prozess nur eskaliert hat. Also wenn man davon ausgeht, und das ist mittlerweile wissenschaftlich gesichert, dieses Phänomen tritt unabhängig von Elternvariablen über alle Bevölkerungsschichten, über alle Erziehungsstile hinweg auf. Und wenn man davon ausgeht, dass dieses Phänomen eben nicht elterliches Fehlverhalten ist und die Eltern werden jetzt immer konsequenter, immer strenger, fahren alles, was schön ist im Alltag zurück und gehen nur noch auf, ich belohne dich, wenn du das tust, was ich will. Was de facto bei einem solchen Kind heißt, die belohnen äußerst selten. Dann fahre ich in einen Alltag hinein, in dem ich die Familie systematisch zerstöre. Ich kenne Familien, die sind durch Hilfesysteme zerstört worden, weil das Verständnis für Neurodiversität fehlte. Und weil man gesagt hat, nichts davon es muss jetzt mal erzogen werden und jetzt müssen wir da mal rein. Deswegen ist es eben so unendlich wichtig, dass pädagogische Systeme sich mit vielen unterschiedlichen Dingen, es reicht nicht alles nur traumapädagogisch denken zu wollen, sondern ich muss auch diese Konzepte kennen, ich muss das gut kennen, um auch Familien dabei zu helfen, ein Leben so gestalten zu können, dass Menschen darin auch leben können. Und dass eben Besonderheiten wie zum Beispiel eine Intoleranz für Regeln oder sowas, heißt ja nicht, dass ich alle Regeln im Alltag aufgebe, aber es heißt, ich muss sehr besonders in meinem Verhalten mich darauf einstellen, wenn ich das probiere mit, nee, wenn du das jetzt machst, gehst du sofort ins Bett oder dann gehst du auf dein Zimmer oder so, eskaliere ich den Prozess nur immer weiter.
Also es macht sich ein sehr großes Spannungsfeld auf zwischen, es ist keine Krankheit, es ist meine Art zu sein, gib mir den Raum, um das zu dürfen, und das ist eine Krankheit, müssen wir therapieren, du musst zu vermeintlich erwünschtem Sozialverhalten trainiert werden. Und was das bedeuten kann, jetzt an einer Geschichte illustriert, das zeigen wir an Live, zumindest heißt er so in unserer wie immer anonymisierten und verfremdeten Fallgeschichte, und das ist der erste Teil.
Lives Eltern sind 11 Jahre in einer Partnerschaft. Gemeinsame Kinder sind kein Thema. Bis zur ungeplanten Schwangerschaft mit Live. Die Mutter freut sich, der Vater ist skeptisch. Die Schwangerschaft verläuft schwierig. Lives Mutter verliert frühzeitig Fruchtwasser. Sie muss ins Krankenhaus, wehenhemmende Medikamente einnehmen und überwiegend liegen. Das Paar hat Angst. Um die Gesundheit der Mutter und des Kindes. Und dazu noch finanziell. Lives Vater arbeitet als Handwerker selbstständig. Lives Mutter macht für ihn die Buchführung. Außerdem hat sie einen Halbtagsjob in einem großen Steuerbüro. Die Mutter muss 4 Monate im Krankenhaus bleiben. Vor allem durch ihren beruflichen Ausfall wird diese Zeit für das Paar zu einer wirtschaftlichen Bedrohung. Live kommt 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin als Frühchen zur Welt, braucht aber keine intensivmedizinische Versorgung. Er wird ein ruhiges Baby, das sehr viel schläft. Seine Bewegungsentwicklung ist schon in den ersten Früherkennungsuntersuchungen auffällig. Allerdings fängt Live sehr früh an zu sprechen. Sein Satzbau ist auffällig komplex. Als Live 1,5 Jahre alt ist, merkt sein Kinderarzt an, dass er sehr wenig Stimmmelodie hat. Die Eltern halten das für eine überempfindliche Momentaufnahme. Mit 2 Jahren ist Live ein Kind, das in vollständigen Sätzen und komplexen grammatikalischen Konstruktionen spricht, aber aktuell die ersten freien Laufschritte gelernt hat. Aus der Kita kommen Rückmeldungen. Live habe Probleme, mit anderen Kindern zu spielen. Bei Regelspielen wolle er verbissen gewinnen, verlieren könne er nicht aushalten. Kreativem Spiel, zum Beispiel in der Bauecke, sei er nicht gewachsen. Er säße dann in der Raummitte und erzähle lang und breit den Plan, was gebaut werden solle. Anfangen zu bauen dürfe aber keiner. Diese Situation dauere so lange, bis die anderen Kinder keine Lust mehr hätten und sich abwendeten. Wollten sie mit den Baumaterialien spielen, habe Live laut zu kreischen begonnen und teilweise auch zu hauen. In der Schule zeigt sich schnell, dass Live Unterstützung benötigt. In der Großgruppe kann er dem Unterricht nicht folgen. Eine Schulbegleitung wird eingesetzt. Eine erste Diagnostik des Sozialpädiatrischen Zentrums diagnostiziert eine Autismus-Spektrum-Störung ohne nähere Spezifizierung. Die Grundschulzeit kann Live aufgrund der großen Unterstützung der Klassenlehrkraft und der Strukturgebung durch die Schulbegleiterin gut überstehen. Im Laufe der 3. und 4. Klasse wird er wegen seiner Unruhe mit Methylphenidat behandelt, besser bekannt als Ritalin. Das Medikament fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und wird vor allem verwendet zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS. Die Eltern können durch das Medikament keine Veränderung bei Live ausmachen. Die Schulbegleitung zweifelt den Nutzen an. Als die Medikation abgesetzt wird, spitzt sich Lives Situation schnell zu. Es kommt zu schweren Konflikten zu Hause.
Ja, und ich hänge jetzt an diesem Ritalin fest, weil es Autismus und ADHS ja auch kombiniert gibt, haben wir auch schon angesprochen. ADHS hier aber nicht diagnostiziert ist und der Nutzen der Medikation erstmal zweifelhaft erscheint, das Absetzen dann aber auch. Was ist Ihre Einordnung, Herr Baumann?
genau das sind die Prozesse, wo man sagen muss, menschliche Entwicklung ist eben nicht deterministisch. Wir wissen es manchmal nicht. Das Medikament scheint offensichtlich keinen so richtig positiven Nutzen zu haben. Und in der Entwicklungsgeschichte live sehe ich auch wenig Hinweise auf ADHS, sondern ich glaube, es war der Versuch, so ein bisschen die Spitzen rauszunehmen. Das können Medikamente ja ganz gut und ich bin jetzt auch kein radikaler Gegner von Medikamenten. Sie können die Spitzen rausnehmen und dadurch eine Kooperationsbasis herstellen. Interessant ist dieser Effekt tatsächlich, in dem Moment, wo Sie die Medikamente absetzen, bricht es zu Hause sehr viel schwerer zusammen, obwohl Sie vorher keine positive Wirkung gemerkt haben. Und das kann viele Ursachen haben. Entweder das Medikament hatte doch eine sehr subtile Wirkung und sie ist im Alltag aber nicht in Kompetenz umgeschlagen, aber das Weglassen wirkt sich aus. Kann aber auch schlicht und ergreifend sein, ein neuer Versuch zu handeln ist gescheitert und ich lasse ihn weg und fühle mich umso hilfloser. Und wenn Life 1 nicht erträgt, dann sind das Erwachsene, die sich ihm gegenüber hilflos fühlen. Also es kann auch sein, dass er dieses nicht wahrnehmen kann. Auch bei Life sehen wir ja sehr prototypisch, wenn ich mir diese Kindergartenszenen angucke. Das ist schon im Umgang mit anderen Kindern ein besonders interagierender junger Mensch. Und das ist etwas, was mir viele Eltern im Laufe der Zeit geschildert haben. Dieses, der sitzt dann da, Vater hat mir das mal erzählt, wir wollten mit Lego spielen. Und im Grunde genommen haben wir eine Stunde am Tisch gesessen und mein Kind hat geplant, wir haben nicht einen Legostein aufeinander gesetzt. Und das ist natürlich auch so dieser Punkt, es kann auch das Hin und Her sein. Es wird ein Medikament eingefahren und man muss es live erklären und man erklärt es ihm, indem man sagt, wahrscheinlich wird es dann besser gehen und dann setzt man wieder ab. Live hat aber kein Verständnis dafür, dass auch Erwachsene Try and Error machen. Bei ihm muss alles sofort funktionieren. Also es kann auch tatsächlich sein, dass Live sehr intolerant darauf reagiert, dass es einen Fehlversuch gegeben hat.
Wobei es für Kinder ja grundsätzlich eine große Ernüchterung ist, an den Punkt zu kommen, zu merken, Erwachsene haben ja gar nicht immer recht und sind ja auch in Frage zu stellen. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema.
Das war eines der ganz großen Themen während der Corona-Pandemie, dass wir bei vielen Kindern so an der Schwelle zur Pubertät erlebt haben, dass sie rückgemeldet haben, das Rumgeeier der Erwachsenen. Das hat schon mein Bild vom Erwachsenwerden massiv verändert.
Das pädagogische System, das scheint mir nach der Diagnostik erstmal ganz gut reagiert zu haben. Also da gab es doch Unterstützung, Struktur. Aber ich sehe jetzt gerade doch ein leichtes Stirnrunzeln bei Ihnen.
Nee, das würde ich teilen. Also ich würde sagen, Glücksspiel. Live hat das Glück gehabt, eine sehr strukturierte Grundschullehrerin gehabt zu haben. Und er hat eine Schulbegleiterin, die es schafft, mit ihm eine Routine zu entwickeln, sodass er den Schulalltag gut bewältigt. Und auch die Kita hat sich ja durchaus als wohlwollend und belastbar bezeichnet. Und das finde ich in dieser Fallgeschichte ganz interessant. Solange aus dem Bildungssystem nicht zu viel Druck kommt, heilen auch die Eltern. Mit allen Schwierigkeiten. Es kommt zu schweren Konflikten zu Hause, es eskaliert, die Schreiattacken werden beschrieben, merken, da ist was nicht so. Die Eltern merken auch, dass die Einigkeit bezüglich des Kindes nicht so hundertprozentig passend ist. Aber es ist noch kein Druck auf dem Kessel. Und unter diesen Bedingungen kommt der Junge erstmal durch die ersten Instanzen des Bildungssystems Kita und Grundschule eigentlich ganz gut durch.
Wir haben ja in diesem ersten Teil der Fallgeschichte einiges drüber gehört, wie andere live erlebt haben. Wie hat er denn sich selbst erlebt bis zu diesem Punkt?
Das ist das Spannende, dass bei Life es einen relativ eindeutigen Zeitpunkt gab, den er auch benennen kann, wann er realisiert hat, dass er anders ist als andere.
Der kommt aber erst in Teil 2.
Der kommt nämlich erst später. In der Kindergartenzeit geht Life eigentlich noch davon aus, dass alle Kinder so wären. Also er hat kein Verständnis dafür, dass die anderen gelangweilt oder wütend die Bauecke verlassen, wenn er da seine Erklärungen abgibt. So, er hat kein Verständnis dafür, dass andere irgendwie beim Spielen schummeln, weil die Regeln sind doch vorher erklärt worden. Er hat kein Verständnis dafür, dass schon im Kindergartenalter Erzieherinnen und Kinder miteinander auch so eine gewisse Ironie in der Sprache haben. Das sind Zweideutigkeiten so. Und er geht im Moment noch davon aus, die Welt ist so, wie er sie erlebt. Und dementsprechend machen ihn diese Veränderungen wütend. Aber die gesamte Grundschul- und Kindergartenzeit geht live eigentlich davon aus, in einem klassischen Sinne Theory of Mind, alle Menschen dieser Welt erleben die Welt so wie ich.
Ich würde, bevor wir jetzt den zweiten Teil der Fallgeschichte hören, gern nochmal auf die Eltern eingehen oder grundsätzlicher vielleicht auf die Elternperspektive. ich merke, mein Kind verhält sich in sozialen Situationen anders als andere Kinder oder als ich das vielleicht selbst erwarten würde. Für wen ist denn die Belastung eigentlich größer? Für das Kind oder für die Eltern, weil sie in Sorge sind und vielleicht auch schon einen Ausschluss des Kindes antizipieren?
In jungen Jahren ist der Leidensdruck bei den Eltern in der Regel der größere. Das hat mit Zukunftsängsten zu tun. Das hat auch was mit Unsicherheit bezüglich der Diagnose zu tun, weil es gibt natürlich auch Phänomene. Natürlich gibt es auch Kinder, die nicht im Autismus-Spektrum liegen, sondern die einfach schüchtern sind. Und die ähnliche Rückzugstendenzen zeigen, die ähnlich erstmal nur beobachten und wo ganz vieles nicht gut gelingt und wo sich die Eltern große Sorgen machen. Was ist, wenn das für immer so bleibt? Natürlich gibt es da auch den Wunsch, das Kind optimal zu unterstützen. Und natürlich ist es für Eltern auch immer eine Kränkung, wenn sie erleben, dass ihr Kind zurückgewiesen wird. Natürlich gehört Live auch zu den Kindern, die niemand zum Geburtstag einzuladen brauchen. So, und wo man sehr gesortiert gucken kann, mit wem kann ich mein Kind auch alleine spielen lassen, ohne dass es eskaliert. Die meisten Kinder, die ich kenne aus dem Autismus-Spektrum, finden irgendwo ein, zwei Kumpels oder Freundinnen, mit denen sie interagieren können, wo es so ein Grundverständnis gibt, das funktioniert. Spätestens mit der Präpubertät entwickeln sich Interessen auch auseinander und so weiter und so fort. Und deswegen ist diese Phase des Akzeptieren des anderen Seins des anderen Kindes für Eltern oft ein sehr schwieriger Prozess, der oft ganz viel auch an Reflexion und an Begleitung braucht. Weswegen ich immer auch dazu rate, Eltern erstmal zu ermutigen, nehmt euer Kind erstmal so, wie es ist und beschreibt erstmal, was ihr an eurem Kind wirklich super findet und was ihr an eurem Kind wirklich liebt, bevor ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr verändern solltet oder was ihr Kind verändern sollte. Druck, ich muss jetzt alles therapeutisch und medizinisch und pädagogisch Erdenkliche tun, damit mein Kind optimal gefördert, möglichst wenig unter seinem Autismus leidet, sage ich jetzt mal ganz flapsig, den spüren viele Eltern. Und es ist ein jahrelanger Prozess, den loszulassen.
Wir hören jetzt den zweiten Teil der Fallgeschichte von Live und der setzt an einem schulischen Übergang.
Live wechselt nach der Grundschulzeit in die 5. Klasse einer Gesamtschule. Kurz darauf folgt der 2. Lockdown der Corona-Pandemie, inklusive Schulschließungen. Im Dezember wird die Klasse frühzeitig in die Ferien geschickt. Nach den Ferien öffnet die Schule vorerst nicht wieder. Die Zeit des Homeschoolings läuft gut, finden die Eltern. Live lerne gut, mache seine Aufgaben. Doch etwas bringt ihn aus der Fassung. Wenn seine MitschülerInnen in einer WhatsApp-Gruppe Nachrichten schreiben und Videos teilen, die zeigen, dass sie während der Videokonferenzen mit dem Klassenlehrer Spiele spielen. Live fängt an, mitten im digitalen Unterricht sein Mikrofon aufzumachen und laute, helle Töne zu schreien. Seine MitschülerInnen verspotten ihn dafür. Eine schwere Krisenzeit beginnt, als nach Ostern die Rückkehr in die Schule erfolgt. Der Klassenlehrer kommt nicht zurück in den Unterricht, weil er wegen einer schon länger behandelten Herzkrankheit zu einer Risikogruppe gehört und nach einer Corona-Infektion immer noch geschwächt ist. Live kann nicht aushalten, dass viele Menschen sich nicht an die Pandemieschutzregeln halten. Immer wieder hat er Schreiattacken. Live wird in dieser Zeit in der 6. Klasse klar, das sagt er, dass er anders ist als andere. Im Herbst 2021 eskaliert die Situation zu Hause. Live verweigert sich immer mehr, wird aggressiv, droht seinen Eltern, zieht sich zurück. Besonders der Vater leidet darunter. Die Eltern beschließen gemeinsam mit dem Jugendamt, dass Live die Familie vorerst verlassen muss. Er kommt in eine Wohngruppe, die ausgerichtet ist auf Menschen mit Autismus. Aus Sicht der HelferInnen läuft der Schulbesuch gut an, mit Unterstützung eines Schulbegleiters in der nahegelegenen Stadt. Die Eltern erleben diese Zeit ambivalent. Einerseits führt sie innerhalb des Familiensystems zu einer großen Entspannung. Andererseits hat besonders die Mutter ein schlechtes Gewissen, ihren Sohn quasi weggegeben zu haben, was Live ihr auch vorwirft. Im Laufe der Maßnahme wird deutlich, dass Live sein Verhalten sehr personenabhängig steuern kann. Wenn seine Bezugsbetreuerin nicht da ist, wird die Situation in der gesamten Gruppe schwierig. Live kokettiert damit, seinen Rauswurf zu provozieren, um zurück nach Hause zu kommen. Nach einer Eskalation in der Schule beginnt Live wiederholt, sich frühzeitig aus der Schule zu entfernen. Er schiebt dann körperliche Beschwerden vor. Schließlich verweigert er den Schulbesuch sowie ein angedachtes Schulpraktikum in einer Gärtnerei komplett. Mit anderen Jugendlichen aus der Wohngruppe entfernt sich Live immer wieder von der Einrichtung und konsumiert Alkohol, Nikotin und verbotene Substanzen. Er lässt sich freiwillig in die Kinder- und Jugendpsychiatrie einliefern. Er erfindet einen Suizidversuch, um die Aufnahme zu erzwingen. Als Motiv für den angeblichen Suizidversuch gibt Live an, wieder nach Hause zu wollen. Die Mutter teilt telefonisch mit, ihn wieder aufnehmen zu wollen. Nach Rückkehr in den elterlichen Haushalt kommt es schnell zu einer großen Belastung des Familiensystems, denn der gesamte Alltag muss Lives Struktur folgen. Schließlich führen zwei Situationen dazu, dass Live die Familie wieder verlassen muss. Erst droht Live seinem Vater Gewalt an, der wiederum bekommt Angst, dass seine Wut auf seinen Sohn eskalieren könnte. Ein Polizeieinsatz beendet die Situation. Die zweite Situation spielt sich am Esstisch ab. Live sagt, er wolle mit einem Freund in die Stadt gehen. Die Mutter weist ihn darauf hin, dass er abends aber doch noch einen Termin habe. Live beleidigt sie daraufhin heftig und will mit seinem Essen nach oben in sein Zimmer gehen. Die Mutter sagt, er könne zwar nach oben gehen, aber oben würde nicht gegessen. Daraufhin greift Live nach einer Gabel und hält sie seiner Mutter drohend vors Gesicht. Aktuell ist Live in einer Bereitschaftspflegestelle. Für die Eltern ist klar, dass Live nie wieder bei ihnen leben soll.
Herr Baumann, das sind jetzt ein paar Textzeilen hier, aber als Eltern zum Punkt zu kommen, ich weiß nicht mehr, ob ich mit meinem Kind zusammenleben kann, beziehungsweise ich komme zum Schluss, dass ich das nicht mehr kann, das ist ja schon ein großer Schritt. Und die Eltern, die ich kenne, die diese Gedanken haben, die an diesen Punkt gekommen sind, die waren alle sehr schwer belastet deswegen. Was bedeutet es für Eltern, an diesen Punkt zu kommen, wenn das Kind noch minderjährig ist?
Es ist häufig Auslöser das Ausmaß an Gewalt. Und ich erlebe diesen Schritt, da ist auch wieder eine Parallele zu unserer letzten Folge zu Child to Parent Violence, am häufigsten, wenn das Thema Gewalt in der Familie kein unbeschriebenes Blatt ist. Das heißt, es ist nicht selten, dass besonders in den Familien, und das finde ich als Berater, als Beobachter, als Gutachter ganz besonders dramatisch, weil ich immer denke, so, warum sieht das keiner und warum unterstützen wir da nicht gezielter? Dass besonders Familien, in denen eines der Familienmitglieder schon eine Gewaltbiografie mitbringt und dann plötzlich entstehen solche Situationen wie mit Live im Alltag, die ja aus Sicht der Eltern unberechenbar sind. Diese Gabelszene ist symptomatisch. Live hat hinterher zu mir gesagt, meine Mutter weiß doch, dass ich niemals zugestochen hätte. Warum weiß sie das nicht? Ich wollte nur, dass die aufhört zu quatschen und das habe ich erreicht. Das wusste ich auch, dass das passieren wird. Aber er hatte eben diesen Gedankenschritt, ey, deine Mutter hat echt Schiss gehabt und das vor ihrem eigenen Kind und das ist mies. Diesen Gedankenschritt konnte er nicht so verinnerlichen, dass das für ihn eine Bedeutung gewonnen hätte. Und das wiederum konnte die Mutter nicht aushalten. Und dass die Eltern am Ende zu dem Punkt gekommen sind, wir können nicht mehr mit Live in einem Haushalt leben, die haben Angst um jegliche Beziehung zu ihrem Kind gehabt. Die waren an dem Punkt, dass die gesagt haben, wenn das hier so weitergeht, dann endet das irgendwann in offener Gewalt. Und dann werden wir irgendwann an dem Punkt stehen, dass die Beziehung zu unserem Sohn völlig zerstört ist, weil wir keinen Alltag mehr hinkriegen und weil unser ganzes Leben nur noch durch ihn bestimmt ist. Und das ist wahrscheinlich eine der schwersten Entscheidungen, die man als Mensch treffen kann. In diesem Falle wenigstens Ressource, dass die Eltern an der Stelle sie zusammentreffen konnten. Es ist wenigstens nicht noch eine Beziehung drüber kaputt gegangen. Auch das passiert leider nicht selten. Sie haben es aber geschafft, an der Stelle sich da gegenseitig zu unterstützen. Aber es ist tatsächlich bei Lives Eltern ganz symptomatisch die Angst vor dem völligen Zusammenbruch. Die haben die Angst, wir haben die Wahl, wir verlieren unser Kind ganz. Oder wir schützen uns vor der Gewalt und dann können wir miteinander wenigstens in Beziehung bleiben. Das war der Punkt.
Es gab vorher den Versuch mit der WG. War die im Rückblick weder für Live noch für seine Eltern eine gute Idee?
Naja, zwei Punkte. Der erste ist, wenn wir jetzt von heute aus drauf gucken, kann man sagen, nö, hat nicht geklappt. War keine gute Idee, hat die Sache schwieriger gemacht. Wenn man von dem Punkt damals drauf guckt, muss man sagen, hätte man Warnhinweise sehen können, weswegen das in der WG nicht klappt. Ich habe die nicht gesehen. Ich hätte Live durchaus eine gute Perspektive in dieser WG zugetraut. Das sicherlich ein Teil des Aspektes ist, dass Live sehr intelligent war und auch durchaus eine unemotionale Form der Empathie hatte. Das heißt, ohne es, was in das Wort, spüren zu können, konnte er trotzdem erahnen, was sein Verhalten bei seinen Eltern für Reaktionen auslöst. Nicht? Wenn er sagt, ich weiß, wenn ich meiner Mutter eine Gabel vors Gesicht halte, hält sie die Klappe, dann sagt er ja, ich weiß, was dann passiert. Und genauso war es in dieser Situation auch. Er wusste kognitiv ganz genau, mit welcher Strategie er dieses System zum Erliegen und er seine Eltern zur Wiederaufnahme kriegt. Hat er genutzt, war sich aber nicht darüber im Klaren, dass die Startbedingungen natürlich schwierig waren und dass eine Phase ist, die auch nochmal betrachtet hätte werden müssen. Sowohl der Versuch der Fremdunterbringung als auch die Entscheidung der Eltern, wir nehmen ihn zurück, wären beides Entscheidungen gewesen, die ich als aktiver Berater in dieser Situation, so wie ich sie gesehen habe, mitgetragen hätte. Ich habe Live ja erst später kennengelernt, aber wäre ich zu dem Zeitpunkt Berater gewesen, ich hätte beide Entscheidungen mitgetragen.
Ziemlich früh nach diesem schulischen Übergang gab es ja bei Live ein Bewusstsein dafür, anders zu sein. Auch hier ist das so ein Satz, aber was hat das eigentlich bedeutet für ihn?
Das war bei ihm tatsächlich spannend, weil er es so verbalisieren konnte. Weil er verbalisieren konnte, in welcher Szene, ich werde sie nicht erzählen, weil dann würde ich in die Intimsphäre von Live eingreifen, aber er konnte die Szene benennen, in der er realisiert hat, der andere muss das gerade völlig anders sehen und erleben und er muss völlig anders ticken als ich, sonst kann ich es mir nicht mehr erklären. So, wo ihm also, wie er sagte, wie Schuppen von den Augen, plötzlich war mir klar, der sieht das total anders. Und das war natürlich in diesem Corona-Korsett schon auch imposant. Einerseits wäre Distanzlernen, Online-Lernen für Live eine totale Chance gewesen, weil man sagen muss, die sozialen Einflüsse sind draußen, hätte sich echt auf Lernen konzentrieren können. Aber es werden Regeln aufgestellt und sie werden selbst nicht eingehalten. Und das hat ihm natürlich Schwierigkeiten gemacht. So, warum stellen die Lehrer Regeln auf, achten nicht darauf, dass sie eingehalten werden? Warum macht der Lehrer ein Unterrichtsangebot und es gibt Schüler, die spielen Fortnite-Spiele und schicken das über WhatsApp rum? In diesem Moment, und er kriegt es auf sein Handy, die Fotos wie andere anderes machen, kann er nicht, er kann es nicht aushalten. Vor allen Dingen, er hat eine Fähigkeit nicht. Er kann nicht schweigend an der Videokonferenz teilnehmen, wissend, dass drei andere gerade Fortnite spielen. Und dementsprechend fängt er an, durch seine Form der Lautierung und sowas alles diese Online-Konferenz zu stören. Das ist am Ende der Gelackmeierte.
Was war die größte Belastung für ihn?
Ich glaube, die größte Belastung für ihn war, dass er gemerkt hat, ich bin nicht nur anders als die anderen, sondern die anderen finden das scheiße, wie ich bin. Aber er eben für sich auch klar hat, ich kann es nicht ändern. Und das ist der Punkt, dass Live merkt, weil ich es nicht ertragen kann, dass andere während des Unterrichts Quatsch machen. Weil ich es nicht ertragen kann, dass andere den Lehrer anlügen und wissen, dass sie lügen. Und weil ich es nicht ertragen kann, dass ich weiß, der Lehrer weiß doch, dass die da gerade Mist bauen, aber er reagiert nicht, obwohl seine Regeln heißen, wir reagieren. Und er kann es nicht ertragen und deswegen finden die anderen mich doof. Und das war für ihn, glaube ich, die größte Hürde. Die finden mich doof.
Die Bewertung.
Und im Grunde genommen erlebte er sich ja als viel regelkonformer. Der Lehrer hat gesagt, es wird während der Videokonferenz die Kamera angeschaltet und es wird nicht Fortnite gespielt. Und dann sitzen da drei und tun das. Und der Lehrer sieht, die Kameras sind aus und es geht durch den Klassenchat. Und Live merkt nur, keiner reagiert. Und das ist, glaube ich, so diese Diskrepanzen konnte er nicht aushalten. Und deswegen fanden ihn die anderen doof, weil er es nicht aushalten kann. Obwohl er ja aus seiner Sicht der Angepasste, der Regelkonforme, der sich an die Regeln hält. Also eigentlich hat er ja die gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt.
Naja, ich könnte ja auch argumentieren mit Ehrlichkeit oder Wahren der persönlichen Integrität.
Genau.
Als herausragende Kompetenz.
Ja, hervorragend. Ganz genau so ist es doch.
Wenn ich mich von dieser Bewertung wiederum löse.
Ja. Naja, und da muss man dann ja auch nochmal unterscheiden. Es gibt Kontexte, in denen würden wir das so erwarten, dass Menschen so handeln, wie Live die Welt sieht. Und es gibt Kontexte, da erwarten wir von Menschen, dass sie in solchen Momenten das nicht tun. Das ist ein Teil der vorausgesetzten Sozialkompetenz in unserer Gesellschaft, dass wir unterscheiden können, wann bin ich ein Denunziant und wann bin ich Zivilcourage. Und das ist eben genau die Paradoxie, weil das natürlich auch ein stark kulturgeprägter, stark sensibler Faktor ist. Dafür gibt es ja keine Spielregeln, die schreibt keiner auf. Da sind Menschen, und da bin ich wieder beim Thema Spektrum, auf einer dimensionalen Achse sehr unterschiedlich lesefähig. Es gäbe auch Menschen, die sagen würden, wenn ich einen Unfall beobachte, ich rufe doch nicht die Polizei, ich bin doch keine Petze.
Vielleicht ist der Kontakt zu anderen, zu Gleichgesinnten oder zu Leuten, die ähnlich denken und fühlen, einfach ein wichtiger Punkt, um nicht dieses Korrektiv vor Augen zu haben, das bestrafend ist und exkludierend ist, um auch das eigene Fühlen, Denken, Handeln anders zu verstehen und einzuordnen. Das ist ja ein Spielraum, den hatte Live offensichtlich nicht. Und wir haben ja noch eine komplette Schwerpunktfolge zum Thema Schule, besprechen da ganz viel zum Kontext Schule, dennoch können wir sie hier auch nicht komplett rauslassen. Wie würden Sie die Rolle der Schule grundsätzlich einordnen, wenn wir gucken auf den Verlauf von Lives Geschichte?
Ja, durch die Schulsituation ist natürlich der Druck auf dem Kessel explodiert. Also das war der Moment, wo es im Außen offensichtliche Schwierigkeiten gab, wo Druck auf die Familie ausgeübt wurde und. Also ab dem Moment war der Anpassungsdruck am größten. Und das natürlich auch in einer besonderen Situation, und das unterscheidet uns vielleicht von dem, was wir in der zweiten Folge besprechen werden, wo es allgemein um Schule geht. Unter der Corona-Situation war ja das gesamte Schulsystem in einer Orientierungsfalle. Die Lehrer waren ja genauso plötzlich auf den Mars katapultiert und wussten nicht mehr, wo links und rechts ist, wie Live auch. Und das war eine Orientierungslosigkeit für alle Beteiligten. Und das Problem ist, in dieser Orientierungslosigkeit ist natürlich ein Kind, das im sozialen Umfeld sowieso sich anders orientiert als alle anderen, in einer besonders hilflosen Situation. Weil es muss sich nicht nur orientieren, wie orientieren sich die anderen, es muss sich auch noch orientieren, was ist jetzt neu. Es hat also eine Doppelorientierungsstörung im wahrsten Sinne des Wortes. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern Orientierungsstörungen sind ja ganz normal, ich gerate aus Orientierung. Und in dieser Situation gibt die Schule natürlich den Druck an die Elternhäuser weiter. Und von daher würde ich sagen, die Schule ist der Druckkessel, die aufgrund ihrer mangelnden Anpassungsreaktion an Lives Besonderheit den Druck eins zu eins an die Familie gegeben hat, weswegen dort die Gewalt in einem Maß eskaliert ist, die dann die Familie auf Grundlage ihrer Historie nicht mehr tragen konnte.
Hat Live einen Schulabschluss erreichen können?
Am Ende ja. Live gehört zu den Fällen, wo man sagen muss, der hatte ja durchaus ein gewisses Maß an Alltagskompetenz erworben. Das ist ja das Besondere, ein extrem aggressiv auftretender junger Mann, der aber total gut erzogen war, im wahrsten Sinne des Wortes. Live war einer von den jungen Menschen, die am Ende doch von einer sehr niedrigschwelligen, eine Wohngruppe war für den viel zu strukturiert, der hat in einer sehr niedrigschwelligen Betreuungssituation für sich einen Alltag entwickeln können, in dem er klarkam. Und indem er mit sehr wenig pädagogischen Kontakten, die ihn dort unterstützt haben, wo er es brauchte, die ihm aber nicht in seinen Alltag reingefuscht haben. Also ja, nicht auf die Idee kommen, wir könnten ja mal zusammen was kochen, weil wenn die falsche Herdplatte für die Nudeln genutzt wurde, war Feierabend. So, sondern wirklich mit einer sehr niedrigschwelligen pädagogischen Begleitung konnte Live sich einen Alltag finden, in dem er nicht unzufrieden war und in dem es ihm möglich war, am Ende dann auch Schule zu machen. Das ist gelungen. Auch da wieder würde ich sagen, mit sehr viel Engagement eines Lehrer-Tandems. Er war dann an einer Schule, wo man Zweitklassenlehrer hat und die haben sich der Situation angenommen. Er hat zum Beispiel drei Fächer gehabt, wo er nicht zum Unterricht musste, wo man ganz klipp und klar gesagt hat, das lassen wir einfach. Zwei waren Fächer natürlich, die viel soziale Interaktion erforderten, Sport und Musik. Und obwohl er nicht unmusikalisch war, aber die Interaktion mit anderen ging gar nicht. Und das dritte Fach war ein Fach, was sie mit einer Stunde bei einem Fachlehrer gehabt hätten, wo man sagen muss, dieser Fachlehrer und Live, die konnten nur aneinander geraten. Also ein Fachlehrer mit einer Stunde die Woche, der wenig Struktur bietet, das konnte nur knallen. Und die Schule hat die Entscheidung getroffen. In zwei Fällen können wir ihn ein nicht erteilt geben, können wir ihn rausnehmen aus guten Gründen. Und im dritten Fach kann er sich die 5 leisten, nimm sie einfach. So, hat dann in dem Fach das genommen. Und so konnte man mit ihm mit diesem mini verkürzten Stundenplan einen Alltag etablieren. Schwierig wurde es, nachdem er die Abschlussklausuren alle geschrieben hatte und dann trotzdem noch 14 Tage zur Schule sollte, obwohl es um nichts mehr ging. Aber er konnte so einen Weg gehen und er hat sich bei mir nochmal gemeldet. Ich habe nochmal ein Feedback gekriegt. Einfach, ja, es sind so, stöberte im Internet rum, fand meine Dienst-E-Mail-Adresse, hat mich nochmal angeschrieben. Zu der Zeit arbeitete er, und das fand ich dann sehr, sehr interessant, als Kellner in einer Tanzschule. Das muss man als Bild sacken lassen, als Kellner in einer Tanzschule, wenn man diese Fallgeschichte hört. Aber das schien zu gehen. Ich habe ihn dann zurückgefragt, ob er denn tanzen könnte. Und dann hat er nur gesagt, wo denken Sie hin? Also auch da, er hatte einen gewissen Humor entwickelt. Aber das war so ein Punkt. Also eine Berufsausbildung klappte offensichtlich nicht mehr. Aber dort kam er irgendwie zurecht.
Systemsprenger.
Das war Folge 15 mit Sprecherin Luca Lehnert. Unsere Grafik kommt von Chrissy Salz, Musik und Produktion Michael Hank, Idee und Konzept Timo Grampes und Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und die Dienst-E-Mail von Menno Baumann ist natürlich kein Geheimnis. Die lautet baumann@fliedner-fachhochschule.de. Baumann mit 2 N und Fliedner mit D. Über die könnt ihr Menno Baumann erreichen.